Entwicklung ist sehr spektakulär, aber inhaltlich bedeutet das nicht allzu viele Neuigkeiten, weil das Wesen von der Medienpolitik von Fidesz war immer die Verstärkung von den Positionen von solchen Unternehmen und von solchen Medienprodukten, die ja sozusagen einen guten Verhältnis mit dem Fidesz haben und die politischen Absichten von der Regierung bedienen können. Dieses neue Medienzentrum besteht jetzt aus solchen Medienprodukten, die auch früher in den Händen von sogenannten Oligarchen oder sogenannten Fidesz-nahen Unternehmen befanden. Und es geht jetzt um einen ganz breiten Spektrum von Medienprodukten, von Fernsehprogrammen bis zu den größten ungarischen Newsportal, von den lokalen Zeitungen bis politischen Tageszeitungen, politischen landesweiten Tageszeitungen. Also das möglichst breiteste Spektrum von Medienprodukten.
Sie sind Jurist und besonders auf rechtliche Aspekte von Medienpolitik spezialisiert. Mit welchen rechtlichen Mitteln arbeitet denn die Regierung Viktor Orbáns bei der Beeinflussung der Medienlandschaft in Ungarn?
Ganz ehrlich gesagt, Gesetze und das Recht im Allgemeinen hat nicht allzu viele und nicht allzu große Rolle in diesem Prozess. Die wichtigsten Mittel im Hand von Orbán und von der Regierung sind ökonomische Mittel. Es geht um die Manipulation von dem Werbemarkt durch die staatlichen Werbungen. Die staatlichen Werbungen sind die größten Teile jetzt in Ungarn von dem ganzen Werbemarkt. Es geht um die Neustrukturierung von den Besitzerstrukturen. Also vor allem sehen wir hier ökonomische Mittel. Das bedeutet aber nicht, dass im Hintergrund nicht einige gute juristische Lösungen oder gesetzliche Lösungen stehen. Vor allem haben wir zwei Mediengesetze seit 2010, die europaweit und weltweit sehr viel diskutiert wurden, ohne wirkliche Ergebnisse. Diese Gesetze sind immer noch die gleichen, die wir seit 2010 haben. Und weder die Europäische Kommission noch andere europäische oder internationale Organisationen waren stark genug, wesentliche Veränderungen in diesen Gesetzen durchzuführen. Und diese Gesetze haben einige wichtige Institutionen zustande gebracht. Vor allem können wir über die ungarische Medienbehörde sprechen, der Medienrat. Dieser Medienrat hat immer eine wichtige Rolle, wenn es um die Verteilung von Frequenzen geht. Also ganz klar gesagt, wir haben jetzt ein monopolstelliges landesweites Hörfunkprogramm, das gehört zu den Wirtschaftskreisen von Fidesz. Wir haben einen landesweiten lokalen Radionetzwerk, das gehört auch zu einem Unternehmer von Fidesz, im Nahe von Fidesz. Also diese Frequenzverteilungen sind ganz effektiv dazu beigeträgt, den ganzen Hörfunkmarkt in die Hände von Fidesz zu geben. Und dieser Medienrat hat auch immer eine wichtige Rolle bei den Transaktionen, die den Medienmarkt betreffen. Also wenn es um Medienunternehmen geht, die miteinander irgendwelche Transaktionen durchführen, also einen Aufkauf oder eine solche Transaktion, da muss der Medienrat immer überprüfen, ob diese Transaktion die Vielfältigkeit, die Pluralität von den Informationsquellen beeinträchtigt oder nicht. Und wenn es um eine Transaktion geht, wo Medienunternehmen im Nahe von Fidesz betroffen sind, dann bekommen wir immer eine ganz kurze, anderthalbseitige Entscheidung, wo das steht, dass es alles in Ordnung ist. Es ist ganz eindeutig problemlos und man muss damit nichts machen. Es gibt auch keine Erklärung dazu. Also das ist ganz spektakulär, ein Missbrauch mit dem Gesetz. Aber wenn es um Unternehmen, die kritische Medienprodukte haben, ja, zum Beispiel, wenn es um RTL geht, dann bekommen wir fachlich ganz schlecht begründete Entscheidungen, die irgendwie die Transaktion verhindern wollen und verhindern auch.
Nun hat Viktor Orbán bekannt gegeben, dass er zahlreiche Medien, Radiostationen, Zeitungen bündeln wird in einer Stiftung. Das sind alles Medien, die vorher schon galten als regierungstreu. Welche Vorteile hat denn diese Bündelung in einer Stiftung für die ungarische Regierung? So wird, müsste man ja eigentlich sagen, eigentlich viel offensichtlicher, dass die Regierung die Medienfreiheit einschränkt. Wieso dennoch diese Bündelung in einer Stiftung?
Also, wenn wir die Vorteile suchen, dann können wir sagen, dass es ein bisschen billiger wird. Diese ganz riesige Medienlandschaft um die Fidesz, das vor allem aus öffentlichen Geldern funktioniert, das war schon auch für die Fidesz zu teuer. Hier ging es ganz viele Akteure, die irgendwie ihre eigenen Medienprodukte doch sozusagen am besten produzieren wollten und die, ja, ich würde sagen, auch das Fehler gemacht haben, dass in vielen Fällen schon diese Produkte als eigene Produkte, also als eigene Sachen gesehen haben, nicht nur als Sache von der Fidesz, nicht nur ein in Treuhand gegebenes Medienprodukt gesehen haben. Also für die Steuerzahler, also für alle ungarischen Bürger, ist das eine gute Nachricht, dass es ein bisschen billiger wird, weil die Gelder besser koordiniert werden können in einem solchen Konglomerat. Aber natürlich, das ist ganz, ganz ironisch zumindest, was ich jetzt sage, das macht ganz spektakulär, wie groß die Medienkonzentration in Ungarn ist. Aber diese Medienkonzentration war auch früher so hoch. Und ich würde sagen, dass es vor allem eine Provokation gegen Europa ist. Weil ich denke, dass jetzt man nicht sagen kann, dass die Probleme mit den ungarischen Medien, mit der ungarischen Medienlandschaft nicht ganz klar sind. Sie sind jetzt ganz offensichtlich, ganz, ganz offensichtlich. Also Orbán hat so entschieden, dass man das nicht mehr verbergen soll, dass hier um eine völlig konzentrierte Medienlandschaft geht, dass die Fidesz von den regionalen Tageszeitungen bis zu den größten Online-Portalen alles innehat. Also das kann man auch jetzt durch eine Organisation machen. Da kann man ein bisschen sparen. Und wenn Europa jetzt und vor allem, wenn die Europäische Volkspartei jetzt immer noch nicht ganz klar macht, dass es so nicht geht. Also hier kann man über keine Pressefreiheit mehr reden. Pressefreiheit kann dort nicht existieren, wo die große Mehrheit von den Medienprodukten zu einer Organisation und nämlich zu einer Organisation in Hand von der Regierungspartei sich befinden. Also wenn es immer noch mit einer Fragezeichnung ausgesprochen wird, dann würde ich sagen, dass diese Provokation wird ganz, ganz erfolgreich und die europäischen Werte werden wieder völlig außer Acht gelassen. Und das wird ganz klar, dass für die Volkspartei ist viel wichtiger, irgendwie Positionen, die durch die Fidesz-Abgeordnete bekommen werden können, viel wichtiger als diese europäischen Werte und vor allem als die Pressefreiheit.
Der Leiter der neu gegründeten Stiftung, in die zahlreiche ungarische Medien eingehen, ist der Zeitungsverleger Gábor Liskay. Was ist das für eine Person?
Er war immer eine wichtige Person in dieser fidesznahen Medienlandschaft. Er war Chefredakteur von regierungsfreundlichen Tageszeitungen. Er war schon seit einigen Jahren der Leiter von einem Medienunternehmen, das die wichtigste Regierungstageszeitung, also regierungsnahe Tageszeitung herausgegeben hat. Und er ist also sehr, sehr erfahren. Früher hat er mit dem damals einzigen Oligarchen Lajos Simicska zusammengearbeitet. Lajos Simicska ist auch eine ganz interessante und wichtige Person in der ungarischen politischen und Mediengeschichte, weil er eine ganz breite Auswahl von Medienprodukten hatte früher. Und seit 2014 hat er einen ganz riesigen Konflikt mit Orbán gehabt und danach hat er schrittweise seine Position verloren. Und seit diesem Jahr, seit einigen Monaten, hat er alle Medienprodukte und auch alle anderen wirtschaftlichen Interessen verkauft. Er ist nicht mehr aktuell in der ungarischen Politik. Früher war er aber der wichtigste Person in der fidesznahen Medienlandschaft und Gábor Liskay hat in dieser Simicska-Landschaft die ersten Erfahrungen bekommen.
Welche Reaktionen hat denn die Gründung der Stiftung, in die jetzt über 500 ungarische Medien eingehen, im Land ausgelöst?
Wie immer. Also Ungarn ist ein sehr polarisiertes Land und das kann man ganz schön auch in den Medien sehen. Die Medien natürlich, die jetzt zu diesem Konglomeratum gehören, sind mit dieser Situation sehr zufrieden. An der größten Newsportal konnte man lesen, dass jetzt sind die konservativen Werte völlig geschützt. Jetzt müssen diese sogenannte konservative, also hier geht es nicht um Konservativismus im europäischen Sinne, aber diese sogenannte konservative Medien müssen nicht mehr Profit suchen, keine Aspekte mehr, Profit, das zählt nicht mehr und sie können ganz ruhig in dieser Non-Profit-Landschaft funktionieren. Das ist auch schon ein ganz interessantes Phänomen, wenn 500 Medienprodukte als Non-Profit-Medienprodukte funktionieren können in einem Land. Das bedeutet, dass es ganz riesige Probleme mit dem Markt gibt, natürlich. Und die andere Seite natürlich, die jetzt noch existiert. Also das muss man immer sagen, dass wir ganz gute, also sehr gute Journalisten und immer noch funktionierende kritische Medienprodukte haben. Wir haben gute Newsportale, wir haben sehr gute Wochenzeitschriften. Wir haben RTL als ein Fernsehprogramm, wo man auch kritische Nachrichtenprogramme sehen kann. Die haben die Situation so interpretiert, dass es hier um die nächsten Schritte dieser Medienkonzentration, dieses Prozesses, wo die fidesznahe Medienprodukte immer mehr konzentriert sind. Also hier geht es um diese nächsten Schritte. Und das bedeutet natürlich nicht eine Garantie für die konservative Werte. Das bedeutet doch die neue Gefährdung, die aktuelle Gefährdung der Pressefreiheit.
Was bedeutet denn die Gründung dieser Stiftung für unabhängige und alternative Medien? Sie sprachen es gerade schon an, die es auch noch zahlreich gibt, die nicht Teil der Stiftung sind.
Ich glaube, das bedeutet jetzt für diese Medien nicht allzu viel, weil ihre Stelle war auch früher sehr schwach. Wir haben einen völlig manipulierten Werbemarkt, wo nicht nur die staatlichen Werbungen, sondern auch die normale Werbungen so manipuliert sind, dass die drittgrößte Newsportal kaum irgendwelche Werbung bekommen kann. Es geht hier natürlich nicht um die Leistung auf dem Markt, weil die Leistung auf dem Markt ist nicht schlecht. Die Werbenden wollen aber solche Konflikte vermeiden, weil eine Werbung an kritischen Portalen, in kritischen Medienprodukten kann als Konflikt mit der Regierung interpretiert werden. Also die ökonomische Lage von den kritischen Medien war auch vor der neuen Situation sehr schlecht und schwach. Und das wird nicht verändern. Jetzt sind die Situationen nicht viel schlechter als früher. Aber ich würde sagen, also für mich ist es wichtig, dass jetzt es so ganz eindeutig zu sehen ist, worum es hier geht, wie groß diese Medienkonzentration ist. Vielleicht kann das ein bisschen einfacher machen, unsere Situation hier in Ungarn auch für die anderen europäischen Länder, auch für die anderen internationalen Partner zu erklären, weil man, wenn wir das sagen, dass wir eine Stiftung haben, die 500 Medienprodukte hat, das ist ganz eindeutig, worum es geht.
Sie selbst haben schon für staatliche ungarische Medien gearbeitet vor einiger Zeit. Heute sind Sie Teil des MERTEC-Netzwerkes, das sich die Entwicklung der Medienlandschaft in Ungarn ansieht, analysiert und kritisch begleitet. Parallel dazu dozieren Sie auch Medienrecht an der Universität. Wie haben denn die Veränderungen der letzten Jahre auch Ihre eigene Arbeit als Experte in Sachen Medien und Medienrecht verändert?
Seit 2010 ist es nicht einfach, Medienrecht zu forschen und zu unterrichten, weil alle diese verfassungsrechtlichen Prinzipien, die ich gelernt habe und die als Basis meiner Vorstellungen und auch meiner Präsentationen dienen, die sind nicht mehr gültig. Also was ich über Pluralismus, über Medienfreiheit sagen kann, ist völlig theoretisch heutzutage. Was sehr, sehr problematisch ist, jetzt als Akademiker neutral zu bleiben. Also meine Vorlesungen so auszugestalten, dass die Studenten nicht das Gefühl haben, dass ich politisiere. Es ist nicht einfach, nicht zu politisieren, wenn um einen Medienmarkt geht, das völlig durchpolitisiert ist. Und wo keine gesetzliche oder keine juristische Entscheidungen, keine ökonomische Entscheidungen getroffen sind, alle Entscheidungen kommen aus der Welt der Politik. Als Jurist, als Medienexpert bin ich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und es ist nicht einfach, irgendwie als objektiver Analyse zu bleiben und auch die Prinzipien, an denen ich glaube, den Studenten weiterzugeben. Das muss ich aber auch sagen, dass meine Universität mit meiner Ideen, mit meinen Vorstellungen noch ganz friedlich ist. Also ich habe noch keinen Druck an der Uni erfahren und ich würde sagen, ich habe Glück mit meiner Arbeit, weil ich das machen kann und ich kann kritisch bleiben und ich kann diese alte verfassungsrechtliche Prinzipien immer noch weitergeben.
Welche Schritte braucht es denn gegen all diese Dinge, die Sie aufgezählt haben, die die Pressefreiheit in Ungarn einschränken? Und welche Schritte braucht es vielleicht auch da von europäischer Seite aus?
Das Problem ist, dass wir in Ungarn nicht stark genug sind. Es gibt immer noch einige NGOs, die für die Pressefreiheit aufstehen. Es gibt einige investigative Teams, die gute journalistische Arbeit machen. Aber sie finden und wir finden immer schwieriger die finanzielle Quellen. Wir haben keine starke Oppositionspartei. Es ist auch sehr wichtig, aus den Zufriedenheiten, was man in Ungarn erfahren kann. Also die ungarischen Leute sind nicht mit dieser Situation, und das geht natürlich nicht vor allem um die Pressefreiheit, sondern um die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage. Also hier erfährt man nicht eine hundertprozentige Zufriedenheit. Das spiegelt sich nicht in den Wahlergebnissen, was man unter den Leuten fühlen kann. Aber diese Unzufriedenheit kann nicht kanalisiert werden, weil wir keine effektive Oppositionsparteien haben. NGOs geraten in eine Situation, wo sie als Opposition tätig sind. Das wollen sie aber natürlich nicht. Sie wollen nicht in den täglichen politischen Debatten teilnehmen. Sie haben ihre Werte, sie haben ihre Arbeit, das wollten sie machen, auch wenn es um Menschenrechtsorganisationen geht, auch wenn es um Thinktanks geht. Wir wollten nicht die politische Opposition sein und das können wir auch nicht lösen. Das bedeutet aber, dass in Ungarn innerhalb des Landes keine effektive Kraft mehr hat. Wir können das nicht allein lösen. Und ich habe immer gedacht, dass in der Europäischen Union nicht alles möglich ist. Also für mich sind die europäischen Werte, die Menschenrechte, die Pressefreiheit, die Gleichheit, also nicht nur theoretische Sachen. Ich habe gedacht, dass sie wirklich die Gründe für eine Zusammenarbeit von den europäischen Ländern sind. Und was ich ja seit 2010 erfahre, dass diese europäischen Werte immer nur Sache von Diskussionen sind, immer nur Sache von verschiedenen politischen Lösungen sind und die haben keine klare Bedeutungen. Es hängt davon ab, wer diese Werte wichtig hält und welche wirtschaftliche Interesse gegen die Werte aufzuzeigen sind. Und ich muss sagen, dass ja auch im Fall von Deutschland sieht man, dass die deutsche Autoindustrie eine ganz gute Lage in Ungarn hat. Und das bedeutet, dass diese Stabilität, diese politische Stabilität, was Fidesz leisten kann, ist vielleicht wichtiger als die europäischen Werte. Natürlich, es geht nicht nur um Deutschland. Alle Deutschland ist die deutsche Wirtschaft ist wichtigste Investor in Ungarn. Also diese wirtschaftliche Interesse können die schönen Prinzipien, die schönen Werte überschreiben. Die sind wichtiger und deshalb erfährt man keine effektiven Schritte aus Europa. Obwohl es ganz viele Mittel in Hand von den europäischen Institutionen gibt. Es gibt ganz klare juristische Sachen. Ich habe gesagt, dass die meisten Schritte gegen die Medienfreiheit sind ökonomische Schritte. Und gegen diese ökonomischen Schritte, gegen den Einfluss des Staates, hat man ganz ausgearbeitete juristische Lösungen in der Europäischen Union. Staatliche Beihilfe zum Beispiel, die sehr wichtig im Fall von den staatlichen Werbungen, aber auch im Fall von den überfinanzierten und als Propagandamaschine tätigen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter sind. Also diese Vorschriften über staatliche Beihilfe wären sehr, sehr effektive Mittel im Hand von der Europäischen Kommission. Und ich weiß, weil ich in der Arbeit teilgenommen habe, dass zum Beispiel über die Finanzierung von den ungarischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon ein Prozess im Gang ist vor der Kommission. Und seit 2015 geschah es nicht. Die Kommission hat nichts damit gemacht. Und wenn die Kommission dieses Prozess ein bisschen ernster genommen hätte, dann hätten wir zumindest im Fall von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht weniger Manipulation, weniger Propaganda in den Wahlkampagnen.